So, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Nachts im Buchladen, der Literaturpodcast. Ich bin Jenny Heimann und freue mich heute, dass mein Gast eine echte Powerfrau ist. Sie hat inzwischen ihr viertes Buch rausgebracht. Es ist ihr vierter Bestseller und der heißt Ich nehme schon zu, wenn andere essen. Schön, dass du da bist. Nicole Staudinger.
Ja, hallo, guten Abend.
Es ist ja so, du hast zwei Kinder, du bist Coach, Motivationscoach, berätst Firmen, du schreibst Bücher, sprichst deine Hörbücher selber. Wenn du von jemandem gefragt wirst, beziehungsweise irgendwo beim Einwohnermeldeamt oder wo auch immer angeben sollst, was du beruflich machst, was antwortest du dann?
Das ist echt eine gute Frage, da muss ich immer kurz stocken. Coach definitiv nicht tatsächlich. Ich habe zwar eine Coaching-Ausbildung, mache ich aber gar nicht so gerne, weil Coaching ist ja so von Angesicht zu Angesicht. Ich mag ja mehr so diese großen Veranstaltungen. Ich bin das letzte gefragt worden, was habe ich denn da reingeschrieben? Ich glaube Autorin.
Also das ist schon einfach das größte und das wichtigste Ding im Moment.
Nee, eigentlich, also das ist witzig, weil jetzt, wo du das fragst, wenn ich also darüber nachdenke, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich gehört da Mama rein tatsächlich, das ist das Größte und Wichtigste. Aber womit ich mein Geld verdiene, also wahrscheinlich wäre es jetzt echt, also das klingt so hochtrabend, ne? Aber Künstlerin wäre wahrscheinlich am naheliegendsten, eigentlich Trainerin, ja, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Das ist, Mensch, da bringst du mich jetzt schon, guck mal, ist ja verrückt, ne? Wenn man darüber nachdenken muss, eigentlich Trainerin, wahrscheinlich Trainerin oder Autorin oder sowas dazwischen.
Wir sind ja hier so ein Literaturpodcast, also wollte ich mich ja am liebsten mit dir über deine Bücher unterhalten. Du bist tatsächlich zum Schreiben gekommen, nachdem du an Brustkrebs erkrankt bist. Glaubst du, dass du unter anderen Umständen auch zum Schreiben gekommen wärst oder war das wirklich diese Krankheit der Auslöser für deinen Beruf?
Ja. Und nein, ich wäre ohne die Erkrankung definitiv nicht zum Schreiben gekommen. Ganz im Gegenteil, mir hat damals, ich hatte mich ja kurz vor der Erkrankung schon mit den Schlagfertigkeitsseminaren selbstständig gemacht. Und da kam relativ schnell ein Fachverlag auf mich zu und hat gefragt, wollen wir da nicht ein Buch zusammen machen? Dann habe ich zu diesem Mann am Telefon gesagt, lieber Herr, wenn ich im Leben eins ausschließen kann, dann ist es, dass ich jemals ein Buch schreiben werde. Und er hat mir gerade letzte Woche nochmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich bin nicht nachtragend oder so, aber zu dem Thema, dass Sie mal kein Buch schreiben werden, könnten Sie jetzt mal ein Buch schreiben. Das war eine Eingebung. Ich kann das nicht anders sagen, es war eine Eingebung. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich das kann. Ich glaube auch bis heute nicht, dass ich das kann. Und jedes Mal, wenn ich das fertige Manuskript abgebe, denke ich immer, jetzt kommen sie die Ecke rum und sagen, das war aber nichts, ne? Das üben wir nochmal. Und ich bin ganz überrascht, dass das viermal gefluppt hat.
Was war denn die Motivation, das aufzuschreiben, was deine Krankheit mit dir gemacht hat? Wie kam die Idee zum Schreiben?
Das war nichts anderes als eine Eingebung. Das war auch nicht mit dem Hintergedanken, dass ich anderen Kraft geben wollte. Das war noch nicht mal mit dem Hintergedanken, das Ganze zu veröffentlichen. Du musst dir vorstellen, ich lag auf der Couch nach der zweiten Chemotherapie, hatte links von mir den Eimer stehen, in den ich mich gerade übergeben hatte und habe zu meinem Mann gesagt, gib mir mal ganz kurz den Laptop, ich muss mal eben was aufschreiben. So wie wenn du zum Kühlschrank gehst und sagst, ich muss mal gerade was essen, so hatte ich das Bedürfnis, mal gerade was aufzuschreiben. Ohne Intention, weil ja viele sagen, ja, das gibt anderen Kraft. Nein, das war gar nicht meine Intention. Habe ich auch ganz egoistischerweise bis zum heutigen Tag. Ich hatte eben ein Interview, da hat die Frau gesagt, für wen haben Sie das Buch denn geschrieben? Ich sage, um ganz ehrlich zu sein, für mich. Ich schreibe keine Bücher für Zielgruppen. Das kommt da so raus und wenn dann da draußen jemand ist, der das gerne liest, finde ich das toll. Wenn wir so vorgegangen wären und hätten eine Zielgruppenanalyse gemacht, für wen die Bücher denn wären, da hätte wahrscheinlich jeder normal denkende Mensch gesagt, Schatz, der Markt ist gesättigt. Wir haben genügend Brustkrebsbücher, Schlagfertigkeitsbücher gab es en masse und Diätbücher gab es ja noch mal mehr. Nach diesem Motto hätte gar keins veröffentlicht werden dürfen. Und ich hatte das große Glück, dass alle veröffentlicht wurden.
Ich wollte gerade sagen, ich habe heute noch ein Interview mit dir gesehen bei Bettina Böttinger. Die hatte das auch so charmant eingeleitet. Brauchen wir denn noch ein Abnehmbuch?
Bestimmt nicht. Ja, ich habe aber trotzdem eins geschrieben. Der Punkt ist, das ist ja so ein hochkreativer Prozess. Ich habe mich hingesetzt und wollte eigentlich was ganz anderes schreiben. Ja, und zwar das Buch, was wir eigentlich vereinbart hatten. Und dann setzt du dich hin und schreibst und dann denkst du, okay, da kommt jetzt gerade was ganz anderes aus dir raus. Man hat das ja nicht in der Hand. Und das Buch war für mich eine Riesenreise. Ich wusste gar nicht, wo das hingeht. Ich wusste gar nicht, wo. Es war ganz anders geplant. Und dann habe ich das große Glück, so tolle Leute um mich herum zu haben, inklusive Verlag, die sagen, pass mal auf, mach die Reise, wir sind dabei.
Ich habe das Buch bis jetzt noch nicht lesen können. Ist es denn wirklich ein Abnehm-Tipp-Buch oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
Nee, das ist es. Also erstmal hast du es deswegen noch nicht gelesen, weil du gar nicht Zielgruppe bist. Das sehe ich ja jetzt auf einen Blick. So, das ist mal das eine. Brauchst du auch nicht lesen. Geplant war ursprünglich, hatte ich gedacht, ich habe angefangen zu schreiben, da hatte ich 10 Kilo abgenommen und war aber eigentlich davon fest überzeugt, dass die auch wieder draufgehen, die 10 Kilo, so wie das bei mir immer ist. Und habe mich hingesetzt und habe all meine lustigen Diäterfahrungen mal aufgeschrieben. Und dann ging ich ein bisschen tiefer. Eigentlich sollte das ein reiner Diäterfahrungsbericht werden in Lustig. Es wurde dann aber ein Selbsterfahrungstrip, dass ich mir selber mal die Frage gestellt habe, warum hast du denn eigentlich mal gegessen? Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Wo war denn das Problem? Was wolltest du denn betäuben oder verstärken und keine Ahnung was? Und dann ist eben dieses Buch herausgekommen, aber komplett, also da sind keine neuen medizinischen Erkenntnisse drin, ganz im Gegenteil. Ich möchte den Frauen eher sagen, ich habe das alles ausprobiert, alle Crash-Diäten, alle arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Und es ist eigentlich leider ist das alles eine Kopfsache.
Aber das heißt auch, dass du, indem du schreibst, dir was erarbeiten kannst.
Punkt. Und damit bringst du es echt auf den Punkt. Genauso ist es. Das ist nicht, dass ich mich hinsetze und sage, ich erkläre jetzt mal den Frauen da draußen die Welt. In dem Buch gibt es irgendwo den Satz, liebe Leserin, merken Sie es, ich bin auf der gleichen Reise wie Sie. Ich denke, während ich schreibe. Bei jedem, also ist erstaunlich eigentlich, ne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei jedem Buch habe ich gedacht, jetzt lässt du dich mal darauf ein und dann kam was ganz anderes raus, als ob man mit sich selber so ins Gespräch, als ob man sich selber therapiert. Eigentlich war es genau so und habe dann während dem Schreiben nochmal 20 Kilo abgenommen.
Meinst du, das ist auch durch das Schreiben passiert?
Ja, bestimmt nicht durch den Prozess, weil das verbraucht nicht so viel Kalorien, aber dieses in sich gehen, dieses einmal reflektierte drüber nachdenken, was machst du hier eigentlich seit Jahren für eine Kacke? Das ist ja wirklich auch manchmal schmerzhaft, dass man da auf so eine innere Reise geht. Wenn man das aber einmal so aufwühlend nach oben holt, dann kann man es anpacken und ändern. Und das ist alles eine Frage der Selbstbestimmtheit in der letzten Konsequenz. Und ja, ich halte jetzt das Gewicht seit einem Jahr, glaube ich zumindest. Ich habe die Waage weggetan, interessiert mich gar nicht mehr, aber ich habe eine Jeans ohne Stretchanteil, die ist eigentlich viel brutaler als jede Waage. Und das ist jetzt mein persönlicher Zugang dazu. Und jetzt ist das Buch seit 4 Wochen draußen und ich habe schon so tolle Rückmeldungen von den Frauen bekommen. Eine schrieb, sind Sie mir nicht böse, Sie haben mir echt die Augen geöffnet. Ich bin 65 und erst jetzt in der Lage, da mal in die Tiefe zu gehen. Und mir hilft das schon immer, wenn ich sehe, dass man nicht alleine mit diesem Kram ist. Wir sind ja alles intelligente Frauen und trotzdem kaufen wir uns Zeitungen, wo drauf steht 30 Kilo in 4 Wochen verlieren. Obwohl wir genau wissen, dass das Quatsch ist, dass das nicht geht. Ich habe aber 18 Zeitungen davon zu Hause.
Was ich interessant finde, du sprichst immer von deinen Leserinnen und von den Frauen. Lesen das Buch keine Männer?
Weiß ich nicht. Doch, ich habe mittlerweile auch viele Männerzuschriften, die sagen, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mich interessieren die Männer aber tatsächlich nicht. Nee, ich rede die noch nicht mal an. Also wenn die heute Abend welche da sind, die dürfen bleiben. Das ist in Ordnung. Aber ich persönlich fühle mich den Frauen gegenüber verpflichtet. Wahrscheinlich durch die Erkrankung, weil ich da einfach gesehen habe, wie vielschichtig wir Frauen sind. Und wenn wir dieses Konkurrenzgehabe mal ablegen, was da auch für eine Magie entstehen kann. Ich finde Männer großartig, habe ja auch immer tolle Männer an meiner Seite, aber rein beruflich gesehen interessieren die mich nicht.
Glaubst du denn, dass Frauen andere Muster haben als Männer? Also das, was du dir erarbeitet hast, wie du dich verhältst und wie du dich tröstest oder belohnst oder wo du in die Falle tappst, glaubst du, dass das was Weibliches ist oder glaubst du, dass das überall vorkommen kann?
Das kommt mit Sicherheit überall vor. Das habe ich jetzt auch insbesondere witzigerweise von homosexuellen Männern, die gesagt haben, geht mir ganz genauso, habe ich ganz genauso das Problem. Als ob die nochmal einen anderen Zugang zu sich selbst hätten. Ich will das gar nicht verallgemeinern und ich darf mir auch tatsächlich, wenn nur ein Bild über die Frauen erlauben, weil ich mit denen jetzt schon 100.000-fach in Trainings in Berührung gekommen bin. Mit Männern noch nicht so. Aber ich lebe mit 4 Männern zu Hause und die haben andere Verhaltensmuster. Das fängt schon damit an, dass die sich naturgeil finden. Mein Mann hat keinerlei Optimierungsbedarf an sich. Und ich versuche ihm das immer wieder, sage ich, Hase, ich liebe dich so, wie du bist, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, du hast auch mal locker 20, 25 Kilo zugenommen, seitdem wir 2 verheiratet sind. Und dann sagt er, ja, das war harte Arbeit. Und der findet das ganz, ganz großartig. Und dafür liebe ich ihn, dass er das so großartig findet. Wir Frauen hadern ja viel mehr. Und er sagt, ja Mensch, der Bauch, der ist schon geil, ne? Den sag ich eigentlich nicht.
Ich habe auch so einen Mann zu Hause. Vor allen Dingen finde ich das auch immer wirklich sehr köstlich, wie der dann feststellen kann, dass irgendeine Frau am Hintern zugenommen hat, wo ich dann sage, sollen wir dich mal vor den Spiegel stellen?
Ja, ganz genau. Und die stehen auch dazu und sagen, ja, ich habe zugenommen, aber die sehen, also mein Mann sieht da keinen Optimierungsbedarf. Dann ist das jetzt mal gerade so fertig. Und ich finde das schon einen wunderbaren Umgang mit sich selbst. Da können wir Frauen uns ja eher eine Scheibe von abschneiden.
Aber meinst du nicht auch, dass in dem Moment, wo man halt immer so mit sich zufrieden ist, man auch schnell aufhört, an sich zu arbeiten?
Ja, aber ist das denn nicht Lebensziel? Also dieser Selbstoptimierungswahn, da bin ich aber raus. Deswegen weigere ich mich auch immer als Coach benannt zu werden. Coach machen ja, also wenn ist das eine Begleitung. Aber an sich zu arbeiten, finde ich, klingt schon nach Arbeit. Das ist mir schon viel zu anstrengend. Und wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen uns so an, wie wir sind, oder aber wir hören das Jammern auf und ändern was. Ja, jammern und nichts ändern, finde ich eine ganz doofe Kombination. Und vom Wesen her, also ich sag mal ganz ehrlich, ich für meinen Teil wollte definitiv mit mir nicht verheiratet sein. Ich wäre mir viel zu anstrengend, ich wäre mir auch zu laut und zu dominant und zu im Mittelpunkt sich drängend. Sehe ich alles. Jetzt habe ich das große Glück, einen Mann gefunden zu haben, der sagt, komm Schatz, ich nehme dich so, wie du bist. Manchmal bin ich so genervt von mir selbst, dass ich natürlich Tage habe, wo ich sage, und heute nimmst du dich mal zurück. Ich habe mal letztens auf den Geburtstag eingeladen, da kannte ich niemanden. Da habe ich gesagt, so, jetzt bin ich wirklich mal die Zurückhaltende. Habe ich überhaupt nicht geschafft, kriege ich gar nicht hin. Solange das niemanden stört, ist das ja in Ordnung. Aber an sich dieser Selbstoptimierungswahn, ich bin da raus. Mir ist das zu anstrengend. Ich möchte das. Ich habe mich jetzt so angenommen, wie ich bin. Und entweder man, wie hat Konrad Adenauer so schön gesagt, die einen mögen mich, die anderen können mich.
Aber das hört sich dann ja so an, Status quo, irgendwann Ziel erreicht und dann kann man die Füße hochlegen.
Ich würde sogar gehen, ich habe ja gar kein Ziel. Ich bin ja noch fauler. Ich habe ja gar kein Ziel. Das war so ein Geheimtipp beim Abnehmen. Früher habe ich mir immer Ziele gesetzt. Ne? Im Januar bis Juni muss der Badeanzug wieder passen. Führte dazu, dass ich das Ziel nicht erreicht habe und frustriert wieder zurückgelaufen bin. Heute weiß ich, das ist so ein Lebensprojekt von mir. Als genusslastige Frau ist das ein Lebensprojekt. Da habe ich gar kein Ziel. Ich gucke einfach mal, was kommt. Und Füße hochlegen, wenn du das gleichsetzt mit Leben genießen, ja, dann bin ich dabei.
Hat das denn, ich komme nochmal auf deine Erkrankung zurück, hat das denn auch was damit zu tun, dass man vielleicht auch durch so eine Krankheit mehr Gelassenheit lernt oder mehr genießen? Also dass Krankheit, ich glaube, ich habe es gerade eben schon mal so formuliert, aber diese Krankheit auch eine Chance ist?
Definitiv. Alles im Leben ist eine Chance. Du musst halt nur gucken, auf was du den Fokus setzt. Alles, jede Situation, in die wir reingehen, jeden Tag, du kriegst ja die Realität nicht geändert. Der Krebs bleibt Krebs. Der Stau bleibt Stau. Der verspätete Zug. Aber dein Blickwinkel, das hast du in der Hand. Ob du den Krebs von unten anguckst, von oben, oder ob du mal sagst, weißt du was, ich gehe mal gerade eine Runde um den Block, ich will den mal gerade gar nicht angucken. Und wieder kommst, einen ganz anderen Blickwinkel hast. Ob du im Stau stehst und dich ärgerst, das ändert ja den Stau nicht. Aber deine Einstellung, die kannst du ändern. Ob du jetzt sagst, okay, alles klar, dann machen wir mal den Motor aus und machen uns schöne Musik an und dann singen wir mal ein Ründchen. Wenn der Zug Verspätung hast, kannst du dich ärgern, wie du willst. Du kriegst ihn nicht pünktlicher dahin. Aber deine Einstellung dazu kriegst du geändert. Bei mir persönlich, ich habe schon vorher so gelebt. Ich hätte den Krebs nicht gebraucht. Meine Schwester ist ja ein paar Wochen vor meiner Geburt zum Beispiel verstorben. Ich bin schon so erzogen worden, dass ich weiß, dass das hier eine begrenzte Angelegenheit ist zeitlich. Und ich war eigentlich schon immer, ich habe ja auch meinen Job damals fristlos gekündigt und habe mich dann einfach selbstständig gemacht, ohne Netz und doppelten Boden. Ich hätte jetzt diesen Krebs für das gerade Rücken der Prioritäten definitiv nicht gebraucht. Danach geht es aber nicht. Und ich war auch schon vorher ein optimistischer Mensch. Und wenn ich immer von den Leuten gehört habe, Mensch, jetzt mit der Erkrankung, du musst nur positiv denken. Den hätte ich am liebsten irgendwann für dieses Positivdenken, hätte ich am liebsten irgendwann in ihren kleinen süßen Popo getreten. Und die Frauen, die ich habe gehen sehen, die haben alle positiv gedacht. Positives Denken schützt dich vor Erkrankung nicht und macht dich auch nicht gesund. Es macht nur den Weg etwas erträglicher. Und das, glaube ich, gilt für alles, auch mit dem Thema Abnehmen. Ich bin schon als moppeliges Baby zur Welt gekommen. Und das ist mein... Das gehört zu mir dazu. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr geändert. Ich esse halt gern, so, um das mal auf den Punkt zu bringen. Meine Einstellung zu mir selbst, die kriege ich aber geändert. Und diese Gelassenheit war meines Erachtens nach das geheime Rezept, jetzt mal die 60 Pfund abzuwerfen.
Gibt's denn dann noch Projekte? Was wird denn dann das nächste Buch?
Ja, da schreibe ich gerade dran. Da darf ich noch gar nichts zu sagen. Ich habe noch jede Menge Projekte und Ideen tatsächlich. Also an Ideen mangelt es mir nicht. Ich verteile die auch auf mehrere Leute um mich herum. Dann sage ich, mach du doch schon mal da weiter, dann mache ich hier weiter. Es ist tatsächlich so, für mich liegen die Inspirationen auf der Straße. Inspirationsgeber Nummer eins sind meine Kinder. Die Art und Weise, wie die Welt sehen, die Art und Weise, wie die Menschen und Kinder in ihrer Umgebung annehmen und was die für Sätze raushauen, wo ich denke, boah, Leute, da kann sich manch Politiker, der kann sich da echt eine Scheibe von abschneiden. Es ist, wenn wir zusammen im Auto unterwegs sind und über Dinge reden, da sind so viele Sachen, die ich noch vorhabe, aber ich mache das relaxed, step by step. Und jetzt sind wir heute hier in Warendorf. Ich glaube, wir fahren morgen nach Velen und weiter weiß ich noch nicht, weiter gucke ich nicht. Ich möchte jetzt heute diesen Abend in Warendorf grenzenlos genießen. Und wenn ich zu weit nach vorne gucke, dann kann ich das nicht. Und jetzt machen wir zwei hier erstmal diesen geilen Podcast und dann gucken wir weiter.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich wünsche dir noch ganz viele tolle Inspirationen und Erfolg bei deinen weiteren Projekten.
Ganz, ganz lieben Dank.
Und das war's auch schon wieder von mir für heute. In zwei Wochen geht's weiter mit Nachts im Buchladen. Wenn's euch gefallen hat mit Nicole Staudinger, freue ich mich sehr über Kommentare oder Bewertungen, Rezensionen. Und ich sag tschüss, lasst es euch gut gehen. In zwei Wochen habe ich wieder eine tolle Frau an meiner Seite. Dann freue ich mich auf Christine Westermann. Ja, ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder. Also, bis dann!